Guten Morgen. Ja, euch sagt alle der Begriff Recycling wahrscheinlich was oder der grüne Punkt. Es ist ja seit vielen Jahren in Deutschland gang und gäbe, dass wir ja, unsere Dinge nicht einfach nur wegschmeißen in den Restmüll, sondern irgendwo abgeben, im Wertstoffhof oder in den gelben Sack, wie auch immer das System aussieht. Wir sammeln Altpapier, das kommt in eine Fabrik, wird da aufgearbeitet und werden neue Papierprodukte draus. Wir sammeln Altglas, auch das wird aufbereitet, werden neue Flaschen draus. Aus alten PET-Flaschen, da werden Fleece-Pullover und so weiter. Also da wird das, was wir sonst wegschmeißen würden, wird nochmal neu verwendet. In letzter Zeit, da wird das sogenannte Upcycling immer moderner. Das heißt, man schmeißt den Müll nicht mehr einfach in die Mülltonne oder in die Wertstofftonne, sondern man macht selber was Neues draus. Und dann werden aus Abfall auf einmal Gebrauchsgegenstände. Man kann sie zum Beispiel aus einer alten Jeans, wenn man es kann, eine neue Handtasche nähen. Man bastelt sich aus alten Getränkekartons einen Geldbeutel. Aus ausgelatschten Gummistiefeln werden Blumentöpfe. Aus alten Paletten werden Sofas. Und so weiter. Und es gibt Firmen, die haben sich tatsächlich darauf spezialisiert, auf das sogenannte Upcycling. Es gibt eine Firma, die stellt zum Beispiel aus alten Feuerwehrschläuchen Reisetaschen oder Handyhüllen her, Schildmützen aus alten Kaffeesäcken, Sporttaschen aus Neoprenanzügen und so weiter. Es gibt alles Mögliche, was aus Müll wieder Neues gemacht wird. Also Dinge, die eigentlich auf dem Müll gelandet wären, die werden umgearbeitet und daraus werden Gegenstände des täglichen Bedarfs. Und sowas finde ich toll, wenn man Müll vermeidet und da was Neues draus macht. Und in unserem heutigen Bibeltext geht es natürlich jetzt nicht um Feuerwehrschläuche oder neue oder Handytaschen oder was auch immer, sondern es geht um was viel Größeres und Erstaunlicheres. Es geht um den alten und den neuen Menschen. Und daraus, dass Gott aus dem alten Menschen einen neuen Menschen macht. Und dazu lesen wir Epheser 4, die Verse 17 bis 32. Ich lese aus der Menge-Übersetzung Epheser 4, die Verse 17 bis 31. So sage ich also Folgendes. Und spreche die ernste Mahnung im Herrn aus. Wandelt nicht mehr so, wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Sie sind in ihrem ganzen Denken verfinstert, dem Leben Gottes entfremdet, infolge der Unwissenheit, die in ihnen wegen der Verstocktheit ihres Herzens wohnt. Sittlich völlig abgestumpft haben sie sich dem Genussleben hingegeben, zur Verübung jeder Art von Unsittlichkeit in Verbindung mit Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr überhaupt von ihm gehört habt und in ihm unterwiesen worden seid, wie es Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet. Dass dagegen im tiefsten Inneren eures Geisteslebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Reinheit. Darum lege die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder. Zürnet ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen und gebt dem Verleumder keinen Raum. Der Dieb stehle fortan nicht mehr, sondern arbeite vielmehr angestrengt und erwerbe mit seiner Hände Arbeit das Gute, damit er imstande ist, den Notleidenden zu unterstützen. Lasst keine hässliche Rede aus eurem Mund hervorgehen, sondern nur eine solche, die da, wo es Not tut, zur Erbauung dient, damit sie den Hörern Segen bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan, überhaupt alles boshafte Wesen. Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ich möchte noch kurz beten und dürfte dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du dieses Wunder vollbringst, aus alten Menschen neue Menschen zu machen. Danke, dass wir in deinem Wort lesen können, dass du das tust, und bitten dich, dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Bitte hilf du mir, dass ich deine Worte weitergebe, dass ich das rede, was du gesagt haben möchtest. Und hilf uns allen beim Verstehen und beim Umsetzen von dem, was wir hören. Amen. Ich habe die Predigt genannt, aus alt wird neu. Und diesmal hat sie sogar wieder Punkte, sogar drei an der Zahl. Der erste heißt das Alte, der zweite das Neue und der dritte Auswirkungen des Neuen. Das Alte, der erste Punkt. In den Versen 18 und 19, da wird uns beschrieben, wie Menschen ohne Christus leben. Und vielleicht finden wir uns in dieser Beschreibung teilweise wieder. So waren auch wir, bevor wir zu Christus gefunden haben. Ich lese mal die Verse 18 und 19 aus einer neueren Übersetzung aus der NGÜ. Da heißt es, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Und dann sagt Paulus zu diesem Leben, er stellt einem das vor Augen, und dann sagt er, er spricht die ernste Mahnung aus, lebt nicht mehr so. Das ist das Alte, das ist die Vergangenheit, das soll euch nicht mehr bestimmen. Das, was früher war, das, was die Heiden heute noch leben, so wart ihr früher auch, das soll heute bei euch anders sein. Als Christen, da wissen wir was Neues, da wissen wir es besser. Und es wäre ein Ausdruck von einem nichtigen und verdunkelten Verstand, weiter so leben zu wollen wie die Heiden. Wir wären ignorant, wenn wir das tun würden. Mir ist dabei ein Beispiel aus der Medizin eingefallen. Meine Frau hat vor kurzem mal ein Buch gelesen, wo es um ein Krankenhaus, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 18. Jahrhundert ging, oder im 17., weiß gar nicht mehr genau. Und ich habe auch mal was gelesen, so ein historischer Roman über die Geschichte der Medizin. Und es war ja früher wirklich so, dass die Mediziner gar keine Ahnung hatten, wie sich eigentlich Krankheiten verbreiten. Also dass da Viren oder Bakterien mit im Spiel sind, das war für sie, wussten sie nicht. Sie haben gedacht, vielleicht geht es irgendwie über die Luft oder so, dass die Menschen krank werden. Und daher gab es dann die Fälle, dass Ärzte Leichen seziert haben und danach mit ungewaschenen Händen und denselben Instrumenten andere Patienten untersucht haben und sich gewundert haben, warum die auf einmal auch krank werden. Ja, da war die Sterblichkeit im Krankenhaus sehr hoch. Und mittlerweile weiß man ja, da weiß man um Bakterien, da weiß man um Viren, da weiß man um Übertragbarkeit und die Wichtigkeit der Hygiene und dass man Instrumente desinfizieren muss, nachdem man sie benutzt hat. Und wenn heute jetzt ein Mediziner hergehen würde und zurückfällt in diese Zeit von vor 200, 300 Jahren oder wann das auch immer war, würde man sagen, also der hat es ja nicht mehr alle. Dessen Verstand ist verdunkelt. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht dahin zurückkehren. Das ist ja fast wie im Mittelalter. Sein Verstand ist verdunkelt, so drückt es Menge in seiner Übersetzung aus. Und das ist das, wenn ein Christ zurückkehrt, wenn ein Christ, der den Glauben an Jesus ergriffen hat und sich dann umkehrt, um wieder so zu leben wie ein Heide. Muss man auch sagen, denn sein Verstand ist verdunkelt. Der kehrt zurück in diesen alten Dreck, von dem er rauskam. Ist eigentlich völlig unverständlich. Nicht nur eigentlich, ist völlig unverständlich. Kehrt zu einem Leben zurück, das von Nichtigkeiten, von einem verdunkelten Verstand gekennzeichnet ist. Und dieser verdunkelte Verstand, man sieht ihn in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft, denke ich. Manchmal, wenn ich Nachrichten höre, dann weiß ich nicht, ob ich lachen, weinen oder mich aufregen soll. Und meistens rege ich mich auf, glaube ich. Aber was da für Entscheidungen getroffen werden, wo man denkt, das ist doch komisch. Da sieht man, wie die Entfremdung von Gott Menschen immer mehr in die Irre treibt. Gibt es eine Partei in Deutschland, die in ihrem Programm drin stehen hat, dass sie sich gegen das Kükentöten einsetzen wird. Also die Praxis, dass wenn so Legehennen nachgezüchtet werden, dann sind da ja natürlich in den Eiern 50-50, also jeweils 50% Hähne oder 50% Hennen drin, und die schlüpfen dann irgendwann, und nach dem Schlupf erkennt man dann, was sind das für Küken. Und da die männlichen Küken keine Eier legen, werden die aussortiert und werden direkt am ersten Tag geschreddert oder vergast oder was auch immer. Und dagegen setzt sich diese Partei ein. Sagt, das wollen wir nicht mehr, wir wollen das Kükentöten unterbinden. Und das ist verständlich. Ich halte selber Hühner, ich weiß, wie süß so kleine Küken sind. Und ich verstehe das, dass man sich dagegen einsetzt. Aber genau dieselbe Partei setzt sich dafür ein, dass Abtreibung in Deutschland, dass man dafür werben darf. Einfach offen, genauso wie man für Cola oder für irgendwas anderes werben darf, darf man dann auch für Abtreibung werben. Und letztlich ist das Ziel, Abtreibung völlig legal zu machen. Und das geht mir nicht in den Kopf, sowas, das verstehe ich nicht. Wie kann ich mich auf der einen Seite einsetzen, dass Küken leben dürfen, und auf der anderen Seite dafür pochen, dass ungeborene Menschen einfach so straffrei umgebracht werden dürfen? Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, die einzige Erklärung ist das, die wir hier in den Versen 18 und 19 finden: ein verdunkelter Verstand, ein von Gott entfremdetes Gewissen. Und es gibt so viel anderes, was in dieser Welt drunter und drüber geht, wo man manchmal denkt, ich verstehe es nicht mehr. Nach der NGÜ heißt es Ende von Vers 19, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Und der Epheserbrief wurde vor knapp 2000 Jahren geschrieben, sozusagen in der guten alten Zeit. Was würde Paulus heute schreiben, angesichts von One-Night-Stands, Internetpornografie, Ehe für alle? Ich denke, wir merken mehr und mehr als Christen, dass die Welt um uns her völlig andere Wertmaßstäbe hat als wir. Eine andere Moral, einen anderen Blick auf dieses Leben. Und wie könnte es anders sein? Die Welt ist eben nicht die Gemeinde. Aber was ich schön finde bei Paulus ist, dass er bei diesem Blick nicht stehen bleibt. Er zeigt das hier, so war das früher, so lebt die Heidenwelt. Aber er bleibt nicht bei diesen dunklen Aussichten stehen, sondern er richtet seinen Blick auf das Neue, auf die Gemeinde. Und dazu kommen wir jetzt im zweiten Punkt, das Neue. Paulus wirft kurz diesen Blick auf die Heidenwelt, schwenkt rüber zur Gemeinde und sagt dann in Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Und als Christen, da haben wir nicht nur irgendwelche klugen Lehren gehört, nicht nur irgendein Buch, das wir lesen, sondern wir haben letztlich Christus selbst kennengelernt. Er, Christus, ist unser Retter, unser Erlöser, unser Herr und Meister. Und ihm folgen wir nach. Es geht beim Christentum nicht um eine Leistungsreligion, wo ich mich immer besser machen muss, damit Gott mich irgendwann annimmt. Sondern es geht um eine Beziehung zu eben diesem Gott, der Mensch wurde. Und dieser Gott, Jesus Christus, er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind seine Glieder. Und weil wir seine Glieder sind, müssen wir mehr und mehr so werden wie er. Weil er völlig anders ist als diese Welt, müssen wir zwangsläufig auch anders sein als diese Welt. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder und Kopf und Leib bildet eine Einheit. Das muss ähnlich sein. Wenn man bei mir den Kopf vom Leib trennt, dann bin ich nicht mehr der Philipp. Ich kann nicht gleichzeitig Christ und Heide, Licht und Dunkelheit, Weltmensch und Nachfolger Jesu sein, das funktioniert nicht. Entweder ich gehöre Christus oder ich gehöre der Welt. Entweder er ist unser Haupt oder er ist es nicht. In 2. Korinther 6, die Verse 15 bis 17 machen das sehr, sehr deutlich, wo es heißt, gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemein? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Und die Antwort ist ganz offensichtlich, das verträgt sich nicht. Verträgt sich überhaupt nicht. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr seid in seiner Wahrheit gelehrt, ihr seid neu geworden. Und hier gibt es natürlich auch eine gewisse Spannung, vielleicht habt ihr es vorher gemerkt, als ich den Text gelesen habe. Wenn ihr Schlachter oder Elberfelder mitgelesen habt, dann merkt ihr, da kann man diese Verse 22 bis 24 unterschiedlich übersetzen. Und besonders deutlich wird es, wenn man die Lutherbibel mit der Schlachter 2000 vergleicht, und das möchte ich jetzt kurz tun. Ich lese mal aus der Lutherbibel die Verse 22 bis 24 aus Epheser 4. Menge übersetzt ganz ähnlich, aber ich lese aus der Luther. Legt von euch ab, den alten Menschen, mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ist alles aktiv, was da beschrieben wird. Also legt von euch ab, erneuert euch, zieht den neuen Menschen an. Alles Dinge, die wir tun sollen, die aktiv sind. Jetzt aus der Schlachter 2000 und die revidierte Elberfelder übersetzt ganz ähnlich. Da ist es, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist etwas Passives, nichts, was ich tun muss, sondern etwas, was bereits geschehen ist. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, ihr werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung und ihr habt den neuen Menschen angezogen. Und da stehen wir jetzt und merken, hoppla, Bibelübersetzung ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass beide Übersetzungsvarianten ihre Berechtigung haben. Ganz offensichtlich lässt der Grundtext zu, dass ich das entweder aktiv oder passiv übersetze. Sonst hätten das diese gläubigen und ernsthaften Bibelübersetzer nicht so gemacht. Und da empfinde ich es immer so ein bisschen anmaßend, wenn dann bei solchen schwierigen Stellen Leute herkommen, die eigentlich von diesen alten Sprachen keine Ahnung haben. Ich nenne sie mal Hobby-Bibelübersetzer. Und die sagen dann, ja, hier hat der und der aber falsch übersetzt. Finde ich schwierig. Also wenn hier solche Koryphäen wie ein Luther oder ein Hermann Menge oder Schlachter oder die Übersetzer der Elberfelder Bibel, ja, solche wirklichen Koryphäen, Experten dieser alten Sprachen, wenn die sich nicht einig sind, dann ist es unlauter zu sagen, der oder der hat falsch übersetzt. Nur weil mir vielleicht seine Überzeugung oder seine Übersetzung nicht in meine theologische Überzeugung reinpasst. Ich denke, da müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht uns die Bibel so hinbiegen, dass in unsere Überzeugung reinpasst, sondern dass wir unsere Überzeugung von der Bibel prägen lassen. Und ich fand zu diesem ganzen Thema die Erklärung von der Wuppertaler Studienbibel sehr hilfreich. Deswegen möchte ich es euch kurz vorlesen. Man kann also zum Schluss unserer Betrachtung der drei Verse 22 bis 24 sagen, dass Paulus hierin von den beiden großen Begriffen Wiedergeburt und Erneuerung oder Rechtfertigung und Heiligung geredet hat. Das erste verhält sich zum zweiten, möchte man sagen, wie Schöpfung zur Erhaltung, wie Geburt zum Wachstum. Das eine ist das Einmalige, das absolut Gültige, das Abgeschlossene. Das andere ist etwas Wachstümliches. Kein Sein, sondern ein Werden, kein Aufnehmen, sondern ein Zunehmen, kein Zustand, sondern eine Bewegung. Und darum gibt Paulus die einzelnen Ermahnungen und Ermunterungen. Das erste ist ein Akt göttlicher Barmherzigkeit, das andere das Wirksamwerden göttlicher Erziehung. Der Theologe Godet sagte in seinen Bibelstudien, die menschliche Weisheit sagt, mach dich allmählich los von deinen Sünden, lerne nach und nach Gott lieben und ihm leben. Aber auf diese Weise brechen wir nie völlig mit der Sünde und geben uns nie ganz an Gott hin. Wir bleiben in der dumpfen und trüben Atmosphäre unserer eigenen Natur und wir bringen es nie zum Anblick der vollen Klarheit der Heiligkeit Gottes. Der Glaube dagegen erhebt uns wie mit einem Sprung zu der königlichen Stellung der neuen Geburt. Der Verstand sagt, werde heilig, dann bist du es. Der Glaube sagt, du bist heilig, darum werde es auch. Das heißt, darum zeige es, offenbare es. Es ist vielleicht dies der größte scheinbare Widerspruch in der Bibel, die eigentümlichste Spannung zwischen zwei biblischen Aussagen. Und doch ist es für den, der es erlebt und immer wieder erlebt und erfährt, die wirklichste Wahrheit und Tatsächlichkeit und kein Widerspruch. Wem einmal das Ohr dafür aufgegangen ist, der begegnet in der Schrift auf Schritt und Tritt der paradoxen Dialektik von Gottes freirettender Annahme in der Rechtfertigung und der heiligsten Verantwortung unsererseits in der Heiligung. Als rein um des Wortes willen sollen die Gläubigen nach Reinheit fortgesetzt ringen. Wer mit Christus gestorben ist, der töte seine Glieder. Wer von ihm ergriffen ist, der laufe, dass er es ergreife. Dieser Doppelklang von Glaube und Leben, von Wiedergeburt und Erneuerung zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Und genau mit diesem Doppelklang, mit dieser Spannung, da haben wir es in unserem Text zu tun. Und da ändert auch die Bibelübersetzung nichts dran. Selbst wenn ich ein Verfechter der Schlachter 2000 bin oder der revidierten Elberfelder, wo das, was ich vorher vorgelesen habe, im Passiv oder in der Vergangenheit steht, habe ich trotzdem die Verse 25 bis 32 in der Bibel, wo es um lauter praktische Anweisungen und praktische Ermahnungen geht, wo es darum geht, in der Heiligung zu leben. Und wir kommen um diese Spannung nicht rum. Das findet man in der ganzen Bibel und im Neuen Testament auch. Wir leben mitten in dieser Welt und doch sind wir als Christen nicht Teil dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und trotzdem sind wir noch auf der Erde. Und das ist die Spannung, in der wir stehen, und die zwei Lieder, die wir heute vor und nach der Predigt gesungen haben beziehungsweise noch singen werden, die habe ich bewusst so ausgewählt, weil sie diese Spannung irgendwie aufzeigen sollen. Vorher haben wir gesungen, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo wollt ich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Was würden wir ohne Jesus machen? Wir wären verloren, wir wären hoffnungslos verloren. Keiner von uns könnte sich irgendwie zu Gott hocharbeiten. Wir würden noch genau in derselben Finsternis tappen wie die Heiden. Einzig und allein Jesus kann uns retten. Und nach der Predigt, da singen wir das Lied, nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Unser Leben, das uns Gott geschenkt hat, dieses neue Leben, das soll eine Antwort geben auf diese wunderbare Gnade. Soll eine Antwort geben auf diese Gnade, mit der uns Gott in Christus angenommen hat. Wir wollen, dass unser Leben ihn immer mehr ehrt, ihn verherrlicht. Wir wollen das Gute lieben und die Sünde hassen. Und wir wollen hingegebenes Leben führen. Das sind die Auswirkungen der unverdienten Gnade Gottes, die er in unserem Leben hervorbringt. Und um diese Auswirkungen, da soll es im dritten Punkt gehen, die Auswirkungen des Neuen. Und diese ganzen Aufforderungen, die wir in den Versen 25 bis 32 lesen, die stehen unter diesem Vorzeichen von Vers 24. Weil wir den neuen Menschen angezogen haben, den alten abgelegt haben, weil Gott uns in Jesus ein neues Leben geschenkt hat, sollen wir auch dementsprechend handeln. Und wir lesen ja in diesen paar Versen 25 bis 32, lesen wir von 5 Ermahnungen, die Paulus an die Gemeinde richtet. Und jede ist eigentlich gleich aufgebaut, bis auf die zweite, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber man sieht es im Vers 25, sieht man das sehr schön. Zuerst kommt eine negativ formulierte Aufforderung. Legt die Lüge ab. Also lügt nicht mehr. Eine negativ formulierte Aufforderung. Dann als zweites eine positiv formulierte Aufforderung. Redet die Wahrheit. Also tu das Richtige. Und dann als drittes kommt die Begründung dieser positiven Aufforderung. Wir sind ja untereinander Glieder. Und so läuft es durch. In Versen 26 und 27 geht es um den Zorn, dann in Vers 28 ums Stehlen, in den Versen 29 und 30 um das schlechte Reden und in Versen 31 und 32 um das schlechte Wesen allgemein. Und eigentlich sprechen diese Verse hier schon deutlich genug für sich allein. Deswegen werde ich jetzt auch nicht Wort für Wort mit euch durchgehen, aber ein paar Punkte möchte ich doch zumindest kurz rausgreifen und anreißen. finde gerade diese Begründung zur Ehrlichkeit in Vers 25, die finde ich spannend. Paulus schreibt ja, redet die Wahrheit, oder er schreibt nicht, Entschuldigung, er schreibt nicht, redet die Wahrheit, denn Lügen ist Sünde, das steht schon in 10 Geboten, sondern er begründet es ganz anders. Er sagt, redet die Wahrheit, denn ihr seid untereinander Glieder. Und ich habe mich dann in der Vorbereitung schon gefragt, warum schreibt das eine Gemeinde? Lügen sich Christen untereinander an? Ist doch eigentlich komisch, oder? Also, dass man vielleicht mal jetzt einem Weltmenschen gegenüber lügt, das mag ja mal vorkommen, aber dass sich Geschwister gegenseitig anlügen. Vielleicht kommt es doch vor, gell? Ich denke, wir müssen uns schon fragen, wie ehrlich sind wir zueinander als Geschwister? Schon allein an der Frage, wie geht es dir? Wie ehrlich sind wir denn bereit, darauf zu antworten? Andersrum gefragt, wie ehrlich stellen wir diese Frage? Wollen wir es überhaupt wissen, wie es dem anderen wirklich geht? Oder fragen wir es einfach so, nur so, weil es gehört? Und ich glaube, das ist eine Frage, die kann ich euch nicht von hier vorne beantworten, sondern da lohnt es sich, einfach mal heute Nachmittag darüber nachzudenken. Die ganze Woche mal beten, darüber nachzudenken, wie ehrlich bin ich denn zu meinen Geschwistern? Spiele ich vielleicht nur was vor? Und ich wünsche mir, dass wir miteinander ehrlich umgehen können, weil wir doch Glieder am selben Leib sind. Dann schreibt Paulus zweimal in diesem Abschnitt über den Zorn. Einmal in Vers 31, da sagt er, aller Zorn und so weiter sei aus eurer Mitte weggetan. Und in Vers 26, da sagt er, zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Also offensichtlich gibt es einerseits einen Zorn, den wir wegtun sollen, und auf der anderen Seite auch einen Zorn, der irgendwie gerechtfertigt ist, bei dem wir aber aufpassen müssen, nicht zu sündigen. Und dieser gerechtfertigte Zorn, der ist, denke ich, ist auf gar keinen Fall ein gekränkter Stolz, sondern dieser Zorn ist selbstlos und er beruht auf der Liebe zu Gott und auf der Liebe zu unseren Mitmenschen. Wir dürfen über Sünde zornig sein, aber wir müssen aufpassen, dass unser Zorn nicht selbst zur Sünde wird, dass wir über diesem Zorn nicht verbittern. Und deshalb ist es wichtig, diesen Zorn jeden Abend auch wieder abzulegen. Im Vers 30 heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Und ein amerikanischer Bibelausleger schreibt dazu, wenn wir diesen Vers in Verbindung mit dem vorhergehenden sehen, dann bedeutet dies, dass nutzloses Geschwätz den Geist betrübt. Man kann ihn auch mit den Versen 25 bis 28 verbinden, um zu zeigen, dass Lüge, ungerechter Zorn und Diebstahl ihn ebenso betrüben. Aber im weiteren Sinne sagt er auch, dass wir alles und jeden meiden sollen, das ihn betrübt. Hier werden drei wichtige Gründe dafür genannt. Er ist der Heilige Geist. Alles, was nicht ebenfalls heilig ist, gefällt ihm nicht. Er ist der Heilige Geist Gottes, eine Person der heiligen Dreieinheit. Und drittens, wir sind mit ihm versiegelt worden auf den Tag der Erlösung hin. Das ist die Begründung, warum wir nicht ihn betrüben sollen. Und ich finde es interessant, dass gerade diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist, also genau das, was uns zu Kindern Gottes macht, was uns die Heilsgewissheit gibt, dass genau das uns davon abhalten soll, zu sündigen. Und da haben wir wieder diesen Doppelklang von Rechtfertigung und Heiligung, von dem wir vorher schon gesprochen haben. Weil wir Kinder Gottes sind, sollen wir davor zurückschrecken, gegen Gott zu sündigen. Gerade weil wir unser Bürgerrecht im Himmel haben, soll diese Welt uns nimmer so locken. Und die letzten beiden Verse aus dem Abschnitt, die behandeln sozusagen die Seelenhygiene. Da heißt es, alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan. Diese Sünden sollen uns nicht bestimmen. Wir sollen ihnen keinen Raum geben. Und stattdessen sollen wir gütig und herzlich zueinander sein. Und um das zu erreichen, müssen wir sozusagen unsere Seelen regelmäßig desinfizieren, sie reinigen. Und das Reinigungsmittel heißt Vergebung. Auf der einen Seite das Bewusstsein, Gott hat mir vergeben, Er hat mir eine unendlich große Schuld erlassen, die ich niemals hätte selber abtragen können. Und dieses Wissen um diese Vergebung, die Gott mir schenkt, macht mich fähig, auch anderen zu vergeben. Und ein Mann namens Lenski, der schreibt zu diesem Vergeben Folgendes: In dem Augenblick, da mir jemand Unrecht tut, muss ich ihm vergeben. Dann ist mein Gewissen frei. Wenn ich ihm das Unrecht weiter vorhalte, dann sündige ich gegen ihn sowie gegen Gott. Ob der andere Reue zeigt, etwas wieder gut macht, mich um Vergebung bittet oder nicht, ändert nichts an der Situation. Ich habe ihm sofort vergeben. Er muss sich vor Gott für das Unrecht verantworten, das er mir angetan hat. Doch das ist seine und Gottes Sache und nicht meine. Es sei denn, dass ich ihm nach Matthäus 18, Vers 15 fortfolgende helfen sollte. Doch ich muss ihm zuallererst vergeben. Egal, ob dieses seelsorgerliche Bemühen Erfolg hat oder nicht. Also wenn wir vergeben, dann macht uns das selbst frei. Dann müssen wir nichts mehr nachtragen, weil der nachtragend ist, der hat viel zu schleppen. Und wir müssen nicht mehr vor dem Unrecht sitzen, das uns angetan wurde, wie das Kaninchen vor der Schlange und in so eine Schockstarre verfallen. Vergebung macht frei. Aus alt wird neu. So war das Thema heute Morgen. Und viele Menschen sind ja schon sehr kreativ, wenn es darum geht, aus alten Sachen neue herzustellen. Das habe ich vorher in der Einleitung kurz gezeigt. Aber das, was Gott mit uns Menschen tut, ist unendlich viel größer. Er macht aus Menschen, die es in ihren Sünden selbst zugrunde richten, solche, die zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Aus Feinden Gottes werden Kinder Gottes. Und diese Kinder Gottes, die dürfen Gottes Wesen in dieser Welt widerspiegeln. Amen.